bin etwas aufgeregt, weil ich tue jetzt etwas, was ich, glaube ich, noch nie getan habe und was ich bis vor 10 Minuten auch überhaupt nicht geplant hatte. Aber während der Lobpreiszeit hat der Geist Gottes zu mir gesprochen, hat mir gezeigt, hier sind Leute, denen ist das wirklich ein Anliegen, dass das Reich Gottes wächst, dass Menschen zum Glauben kommen und die das wirklich auf dem Herzen haben. Und es sind Leute da, die haben sich eingerichtet in ihrem Christsein, die sind froh über ihre Errettung, die wissen auch theoretisch, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen zu Jesus kommen, aber sie haben so eine, sie sind so auf ihrer Couch, in ihrer Komfortzone. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, diese Predigt kann von denen am besten aufgenommen werden, die ein echtes Anliegen haben, dass Menschen zu Jesus finden. Und ich soll euch herausfordern, aber auch bitten, wenn ihr merkt, dass ihr so mit euch und eurem Glauben zufrieden seid und dass es euch, prüft euch da bitte, dass es euch gar nicht so sehr ein Herzensanliegen ist, dass andere Menschen zum Glauben kommen, dass es euch vielleicht nur ein theoretisches Anliegen ist. Prüft euch jetzt eine kurze Zeit und nehmt das Angebot Gottes in Anspruch, diese Haltung wirklich jetzt abzugeben, darüber Buße zu tun und Gott einfach um eine neue Haltung zu bitten. Er hat die Menschen dieser Welt so sehr lieb, dass er seinen Sohn gegeben hat und wir haben einen Auftrag. Und ich gebe jetzt eine ganz kurze Zeit, wo wir einfach still sind vor Gott, dann spreche ich kurzes Gebet und die Vergebung Gottes aus für die, die umgekehrt sind an diesem Punkt. Und dann starte ich mit der Predigt. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Dass du ganz genau weißt, wo wir stehen. Dass du uns bedingungslos liebst. Und dass du uns vergibst, wenn wir ja nicht da sind, wo du uns haben möchtest oder Dinge nicht tun, die du möchtest. Für die von uns, die jetzt heute Morgen an der Stelle umgekehrt sind, ich spreche euch die Vergebung Gottes zu. Er hat diese Schuld in die Tiefen des Meeres geworfen und sie ist weg. Und niemand darf euch verdammen, auch ihr selber nicht. Ihr seid frei von dieser Schuld. Amen. Der Predigttext, um den es heute Morgen gehen soll, der steht im Markus-Evangelium im 16. Kapitel, die Verse 15 bis 20. Das ist so kurz vor Himmelfahrt. Und er, Jesus, sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Vermutlich ist euch das schon aufgefallen, in was für einer Art Welt wir leben. Wir leben in einer extrem komplexen Welt. Wir werden jeden Tag mit Informationen nur so zugeschüttet. Wir leben in einer sogenannten aufgeklärten Welt, in der rationales Denken, Logik, Wissenschaft und kritisches Denken so zu den Grundlagen gehören, die einem vermittelt werden und die wir schon in der Schule lernen. Da ging es ja auch überhaupt nichts einzuwenden. Es ist ja gut, wenn wir lernen, Sachen zu durchdenken, zu hinterfragen oder kritisch auch mal Logikfehler aufzudecken. Andererseits macht es die Verkündigung des Evangeliums, das ja voll ist von Dingen, die sich weder durch Logik noch durch Wissenschaft erklären lassen, nicht gerade einfach. Wie oft habe ich Gespräche gehabt mit Leuten über Jesus und die haben gesagt, naja, komm, aber das ist ja nicht logisch. Sowas gibt's doch nicht. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der übers Wasser gegangen ist. Naja, meinst du wirklich, der hat die Leute echt geheilt? Vielleicht hat er ihnen ja auch nur ein gutes Selbstwertgefühl vermittelt und dann hatten sie innerlich so das Gefühl, heil zu sein. Und das wurde dann, man muss das ja alles symbolisch verstehen. Oder es wird schlichtweg abgelehnt als Unfug. Das ist die eine Seite dieser Welt, in der wir leben. Die andere Seite ist eine Welt der religiösen Vielfalt. Von Islam über Buddha, Hinduismus, Reiki, Zeugen Jehovas, sämtliche Spielarten, die mit Sicherheit auch bei euch in Lübeck vertreten sind. Die Leute laufen dorthin. Gerade in der Esoterik gibt es einen regen Zulauf von Menschen. Und es bietet sich in der Esoterik und ihren Spielarten dem suchenden Bundesbürger eine breite Angebotspalette neben dem Christentum. Und eben diese Angebotspalette innerhalb der Esoterik zum Beispiel bietet den Suchenden auch eine Menge spiritueller, übernatürlicher Erfahrungen an. Auf der einen Seite haben wir also ein sehr rationales Denken, für die, die das Übernatürliche schlicht ablehnen. Und für die ist die christliche Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung spätestens an dem Punkt zu Ende, wo Jesu Tod geredet, gepredigt wird. Dann sagen sie, ja, bis dahin kann ich mit, aber Auferstehung, sowas gibt's nicht. Niemand ist von den Toten zurückgekehrt. Sie halten es für wahren Unsinn, weil es schlicht wissenschaftlich unmöglich ist. Nur mal als Anmerkung, bis vor 500 Jahren circa hat die Wissenschaft auch noch nicht für möglich gehalten, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Die Wissenschaft hat festgestellt. So. Für den Teil der Bevölkerung, die ich als religiös suchend bezeichnen würde, hat das Christentum in der Art, wie es hier in Deutschland überwiegend gelebt wird, kaum Attraktivität. Wir sind eine Randerscheinung in der Gesellschaft, ohne Relevanz auf die Gesellschaft. Vielleicht sagen Leute, ihr seid nett. Ja, und ich hätte auch keine Bedenken, bei euch mein Portemonnaie offen liegen zu lassen, weil ich weiß, ich krieg's im gleichen Zustand und kann's mir dort wegnehmen. Da passiert nichts. Das wäre dann schon viel, wenn jemand das feststellt, weil dann hat er schon mehr Kontakt gehabt zu Christen. Aber allgemein hin verbindet man Christentum in Deutschland nicht damit, dass dort was los ist. Eine gute Freundin von mir, eine Leiterin aus meiner ehemaligen Gemeinde, als sie geistlich auf die Suche ging, hat sie gesagt, naja, im Christentum brauche ich nicht gucken. Sie ist durch sämtliche Spielarten der Esoterik durch. Und am Ende hat sie dann später in den 80ern in der Petrikirche in einem Grundkurs des Glaubens entdeckt, da ist ja tatsächlich was. Da ist ja was vorhanden, da ist ja Kraft vorhanden, da sind ja nicht nur Worte, da ist ja Leben drin. Und so geht es vielen, die gucken erstmal überall woanders. Das Christentum in diesem Land ist nicht dafür bekannt, dass hier besonders viele beeindruckende Dinge passieren, die Leute aufhorchen lassen. Und der Satan, der schläft nicht und er bietet alles, alles auf in der Esoterik an übernatürlichen Erscheinungen und Wundern, damit die Leute ja nicht auf die Idee kommen, die erlösende Botschaft von Jesus, seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung zu hören. Damit sie ja nicht auf die Idee kommen, dass sie Sünder sind und Vergebung empfangen können. So bindet er sie an sich durch übernatürliche Zeichen und Wunder aus der Hölle. Ein weiterer Faktor, der es uns Christen wirklich schwer macht, das Evangelium in dieser Welt zu verkünden, ist, dass es in dieser Gesellschaft keinen absoluten Wahrheitsbegriff mehr gibt. Ist euch das mal aufgefallen? Wir sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du redest mit jemand darüber und erzählst ihm das und sagst, das ist schön, wenn das für dich wahr ist. Für mich ist was anderes wahr. Ja, wie kann denn das sein? Entweder ist etwas wahr oder etwas ist falsch. Aber durch die sogenannte Postmoderne wird der Wahrheitsbegriff total aufgeweicht. Spielt keine Rolle mehr. Heute geht es den Leuten und gerade den jungen Leuten nicht darum, ist etwas wahr, sondern ist es authentisch? Das wollen sie sehen. Authentisch. Echt. Und meine These ist, zu dem Bibeltext, den ich jetzt gelesen habe, ich hoffe, ihr habt ihn aufmerksam gehört, ein Christentum, dessen Verkündigung von Zeichen und Wundern begleitet wird, ist genau das. Es ist wahr, weil die Botschaft von Jesus die einzige Wahrheit ist, und es ist echt. Und all diese Dinge zusammengenommen, das sind für mich die besten Argumente, dass wir in unserem Christsein uns danach ausstrecken müssen, dürfen und sollen, dass wir Zeichen und Wunder sehen. Ich betrachte den Text mit euch nochmal genauer, denn wir haben eben diesen Auftrag. Wir sollen Jesus Christus verkündigen. Die Leute in unserem Umfeld, Freunde, Bekannte und auch Fremde, die sollen erfahren, Jesus ist Herr. Unser Job ist es, davon zu reden. Aber das Gute ist, Gott möchte uns nicht damit allein lassen. Er möchte uns damit unterstützen. Und ich sag mal, lass uns gucken, womit. Folgende Zeichen werden denen folgen. Sie werden Dämonen austreiben. Wer hat das letzte Woche von euch mal gemacht? Oder überhaupt schon mal jemals einen Dämonen ausgetrieben? Ich selber noch nicht. Sie werden in fremden Sprachen reden. Da wir ja eine gut pfingstliche Basis haben als Mühlheimer und wir die älteste Pfingstgemeindebewegung Deutschlands sind, sollte uns das eigentlich nicht unvertraut sein. Erstmals taucht diese Gabe Pfingsten auf. Dort haben die Leute sie alle reden hören in ihrer eigenen Sprache. Paulus erwähnt das später bei den Korinthern. Es scheint dort noch eine andere Art von Sprachenrede gewesen zu sein, die nur Gott versteht. So wird es heutzutage in der Regel praktiziert, zur Auferbauung des Einzelnen, damit er fit ist in seiner Beziehung zu Gott. Sich selbst auferbauen ist keine Schande, das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern wir stärken unsere Beziehung zu Gott. Du hast eine gute Ausrüstung, wenn du das tust. Du hast die Leitung nach oben freigeschaltet auf Empfang. Das mit den Schlangen anfassen und tödlichen Trinken, das lasse ich mal gepfleglich unter den Tisch fallen, denn im normalen christlichen Alltag haben wir eher weniger mit Schlangen zu tun und giftiges Trinken und Essen vielleicht, wenn wir zu McDonald's gehen, aber nicht wirklich ernsthaft. Ihr wisst, Paulus hat das erlebt mit der Schlange. Als er Schiffbruch erlitten hat und von der Schlange gebissen wurde, was hat er getan? Er hat sie abgeschüttelt und Thema war durch. Da gilt dieser Vers. Ansonsten haben wir da wenig mit zu tun. Es gibt eine seltene, kleine und doch immer mal wieder beachtete Spielart der christlichen Szene, eine sehr sektiererische Abspaltung, die sogenannten Schlangengottesdienste in den USA. Das ist leider schon so manchen Prediger ganz schön schlecht bekommen. Und ich denke nur, Leute, warum schlagt ihr eure Bibel nicht auf? Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Ja? Das kann doch nicht Sinn und Zweck sein, diesen Vers zu nehmen, sagen wir, nehmen mal eine Schlange in die Hand und gucken, was passiert. Aber darum geht's nicht. Aber der Vers danach, der ist für uns von ganz zentraler Bedeutung. Wir werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Steht da. Gut, das erleben wir nur sehr eingeschränkt. Aber es ist eines der Kennzeichen derjenigen, die glauben. Und wer sind denn diejenigen, die glauben, die in diesem Vers erwähnt werden? Sind das die, die sagen, ja, das halte ich für möglich. Ja, ich glaube, das passiert. Oder ist das einfach nur eine Überschrift, eine Bezeichnung für diejenigen, die Jesus nachfolgen? Und wenn ich mir den Kontext angucke, und ich habe auch noch mal im Griechischen geblättert, für mich gibt das keinen Hinweis darauf, dass es sich um diejenigen handelt, die das für Wahrheit und sagen, ich nehme das für mich an, sondern es handelt sich um uns alle, die wir Jesus nachfolgen. Das sind die Zeichen, die denen folgen werden, die glauben. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden geheilt. Ich weiß, das ist ein provozierender Vers. Und nicht zuletzt provoziert er mich ganz gewaltig, weil ich das in dem Maße nicht erlebe, wie ich es gerne möchte. Es geht jetzt nicht darum, und ich hoffe, ihr hört das auch nicht so, dass ich euch ein schlechtes Gewissen machen möchte, weil wir eben das nicht erleben. Ich möchte, und vor allen Dingen glaube ich, vor allen Dingen der Heilige Geist möchte das, dass er ein Hunger danach in euch bewirkt, dass ihr diese Dinge erleben wollt, damit Jesus zu Ehren kommt. Nur darum kann's gehen. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr hört Zeichen und Wunder. Das Erste, wenn ich ganz selbstkritisch mal nachdenke, das ist ein jackettschwingender Heilungsprediger, der die Leute alle damit umfallen lässt. Und alle gucken sie, was passiert denn da? Boah, darum kann es nicht gehen. Wir werden es erleben, wenn der Heilige Geist wirklich Raum hat und wir ihn bitten, komm, Heiliger Geist, wirke du, setze diese Gaben frei, schenk das, dass wir Zeichen und Wunder erleben, dass wir unter der Kraft Gottes körperlich reagieren. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen ein Seminar bei uns in der Gemeinde, da ist der Schwiegersohn einer aus unserer Gemeinde gekommen, der ist Mitarbeiter beim Christustreff in Marburg und arbeitet auf dem Richtsberg. Der Richtsberg ist ein Stadtteil, den man von seiner sozialen Struktur in etwa mit Buntekuh vergleichen kann. Ein hoher Anteil von Leuten, die arbeitslos sind, ein hoher Anteil von Migranten, viele soziale Probleme. Dort arbeiten sie. Und er erzählte, wir haben jahrelang umsonst gemüht und gearbeitet und geackert. Wir haben den Leuten den Himmel versucht schmackhaft zu machen. Wir haben ihnen mit der Hölle gedroht, was ich überhaupt nicht tun würde. Aber es ist nichts passiert. Und irgendwann haben sie gesagt, wir sind am Ende unserer Weisheit. Und Gott hat ihnen gezeigt, was sie tun können. Und nun läuft das so, Johnny betet für Leute und bittet, dass Gott ihm Leute über den Weg schickt, Nichtchristen, für die er beten kann. Und dann sagt er einfach nur, komm, Heiliger Geist. Und dann horcht er, was ist jetzt dran? Ganz vertrauend, dass Gott ihm zeigt, was Sache ist. Er erlebt nicht jedes Mal eine Heilung. Und er hört auch nicht jedes Mal in Anführungsstrichen richtig. Aber ich möchte euch eine Situation erzählen, die gebe ich zwar nur wieder, weil ich sie selber nicht erlebt habe, aber ich fand sie sehr beeindruckend. Dort oben gibt es eine Gruppe von Jugendlichen und die kennen ihn. In diesem Stadtteil kennen ganz viele Johnny. Und die sagten, Johnny, du glaubst doch irgendwie an Heilung, oder?
Ja.
Ja, aber wir nicht. Ja, aber ich. Ja, aber wir nicht. Ja, aber ich. Das hätte jetzt so stundenlang weitergehen können. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir doch mal. Hier, guck da. Ja, wer von euch ist denn hier krank, sagten die Jugendlichen. Komm, geh doch mal, lass doch mal für dich beten. Mal gucken, was passiert, ob dieser Johnny recht hat. Und Johnny dachte, wenn es nach ihm ging, dann hätte er den jetzt zur Seite genommen, hätte ihn irgendwo für ihn gebetet, der hatte irgendwas mit dem Bein Probleme, konnte nicht vernünftig auftreten, nicht vernünftig gehen. Und dann sagt er, wenn ich gebetet hätte, hätte er gebetet, Jesus, hilf den Ärzten, dass sie da Weisheit kriegen, wie sie damit umgehen sollen. Und schenk du doch, dass da irgendwie ein bisschen was passiert. Stattdessen sagt er, hörte ich mich sagen, kommt mal alle her, ich zeig euch, wie Gott heilt. Und dachte nur, meine Güte, was wird das denn hier jetzt? Er wäre am liebsten im Erdboden versunken, konnte aber nicht mehr zurück. Und dann hat er gebetet für diesen Menschen. Und es stellte sich heraus, dass Jesus sich dazu gestellt hat. Und plötzlich konnte er wieder vernünftig gehen. Und die Leute dachten, Alter, was ist das? Was passiert denn hier gerade? Und dann durfte er noch für ein paar Leute, für andere beten. Und von fortan war das Thema, Gott kann heilen und es gibt ihn, bei diesen Jugendlichen kein Thema mehr. Die haben sich zwar längst nicht alle bekehrt, aber sie tauchen jetzt regelmäßig in den Gottesdiensten auf. Und mit denen hättest du ewig diskutieren können. Und ich habe das so satt, mit Leuten zu diskutieren, ob es Gott gibt oder nicht. Aber wenn du für Leute betest und sagst, komm Heiliger Geist, kannst du damit rechnen. Der wird sich dazu stellen. Er wird euch nicht im Regen stehen lassen und sagen, jetzt blamiere ich den mal richtig. Es wird zwar nicht jedes Mal eine Heilung passieren. Und so eine Größe müssten wir auch haben, zu sagen, ich habe keinen Einfluss drauf, ob da eine Heilung passiert oder nicht. Aber es wird was passieren. Der Heilige Geist wird die Leute berühren. Sie werden was spüren. Irgendwas, was sie berührt. Vielleicht werden sie geheilt. Vielleicht werden sie auch nur berührt von Gott und Gott macht was. Aber es geht keiner aus diesem Gespräch raus und aus so einem Gebet, ohne dass Gott an ihm irgendwas getan hat, um ihn näher an sich zu ziehen. Und das stell dir mal vor für deinen Nachbarn. Du redest mit ihm über Gott. Er ist freundlich, zurückhaltend, skeptisch. Du merkst, er ist irgendwie krank, hat irgendein Zipperlein, keine Ahnung, was es ist, Rückenschmerzen oder was auch immer. Und du fragst ihn, kann ich für dich beten? Und er sagt, naja, schadet ja nichts. Schaden kann das ja nicht. Und dann stell dir vor, du betest und er verspürt entweder Besserung oder Heilung. Weil Jesus sich dazu stellt. Hinterher brauchst du mit ihm nicht mehr über Gott diskutieren. Hinterher brauchst du nur noch das Evangelium zu predigen und sagen, guck mal, Gott hat dich so lieb, er hat dich geheilt, aber hat noch was viel Größeres für dich getan. Er hat dich nicht nur körperlich geheilt, er hat seinen Sohn gesandt dafür, dass du von deiner Schuld, deiner Lebensschuld frei wirst und ewiges Leben bei ihm hast. Das ist die Steilvorlage, das Evangelium zu verkündigen. Und es ist glaubhaft, weil er Gottes Wirken schon erlebt hat. Und in einer Welt, wie ich sie beschrieben habe, da ist meine These, dass es absolut wichtig und entscheidend ist, dass wir uns nach Zeichen und Wundern ausstrecken. Nicht für uns selbst und nicht um spektakuläre Dinge zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche für mein Christsein, für mein Glauben an Jesus, brauche ich keine Zeichen und Wunder. Ich habe Gottes Wort. Da steht alles drin, was ich brauche, um zu wachsen. Ich brauche keine Zeichen und Wunder als Christ. Aber wir dürfen davon profitieren, wenn wir uns danach ausstrecken, dass Gott nicht nur die Leute berühren will, die ihn nicht kennen, sondern auch uns, und dass er heilen will, auch bei uns, und dass er Gaben freisetzt, auch bei uns. Aber wir brauchen es nicht. Phänomene, Zeichen und Wunder dürfen niemals im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen, sondern immer das Kreuz, immer Jesus. Aber Zeichen und Wunder, wir dürfen uns danach ausstrecken, damit das Kreuz im Mittelpunkt von Menschen steht, die Jesus bisher nicht kennen. Und manche würden sagen, ist ja cool, aber gibt's heute sowas noch? Oder ist das alles nur das, was wir aus irgendwelchen verzerrten Berichten kennen? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwo Berichte über sogenannte Wunderheilung gesehen hat, charismatische Gottesdienste. Ich bin selber Charismatiker vom Herzen, der sagt, nee, also sowas, nee, das will ich aber absolut überhaupt gar nicht, das ist ja gruselig. Darum geht's nicht. Aber ich will euch erzählen, dass Gott solche Dinge heute noch tut und dass er solche Dinge gerne tut. Ich gehe zweimal im Jahr mit einem Team von Leuten aus meiner alten Gemeinde und ein paar anderen Gemeinden aus Hamburg auf die Esoterikmesse. Nicht, weil wir es da so toll finden, sondern weil dort Menschen sind, die Jesus suchen. Sie wissen es nur noch nicht. Menschen, die hungrig sind, die sagen, das kann nicht alles sein in dieser Welt. Dieses Materielle und am Ende mein Haus, mein Auto, meine Versicherung, meine, was weiß ich, meine Rente. Sondern die sagen, da gibt's noch mehr. Und wir gehen hin, um diese Menschen dort abzuholen. Überall wollen die dort Geld haben. Die Esoterikmesse ist eine teure Geschichte für die, die dorthin gehen. Und wir bieten an Gebetskärtchen, gratis prophetisches Gebet und Heilungsgebet. Die Leute rennen uns die Bude ein. Die Plätze sind voll. Und dann passieren manchmal Dinge, dann sitzt du da als Beter und denkst, du weißt ganz genau, du hast da einen Eindruck von Gott, aber sagst du den auch? Ich hatte mal einen gehabt, ich hatte nur zwei Worte, Hamster Benny. Und ich dachte, wie peinlich, Hamster Benny. Nee Gott, das kannst du nicht, das kann ich nicht sagen. Das ist doch seltsam. Und ich merkte, wie der Heilige Geist mich drängt und sagt, sag das, sag das. Und ich dachte, okay. Ich sag, ich habe was gehört, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ich habe Hamster Benny gehört. Fängt die Person an zu heulen, sagt, Hamster Benny, ich hatte einen Hamster als Kind, der hieß Benny und den hatte ich sowas von lieb. Und in dem Moment wusste ich, was ich sagen wollte. Sagt, weißt du, und Gott hat mich, diesen wildfremden Menschen, der das nicht weiß, gebraucht, um dir zu zeigen, ich sehe dich schon dein ganzes Leben und ich hab dich lieb und ich möchte, dass du zu mir kommst. Manchmal passieren seltsame Dinge, wenn wir uns danach ausstrecken. Aber die Person hat gemerkt, da ist Gott. Und diese Person war berührt. Sowas passiert auch heute noch. Was für eine Unterschiede haben wir zwischen den Leuten, die Jesus vor seiner Himmelfahrt direkt anspricht in diesem Text, und uns? Gibt's da Unterschiede? Er redet ja zu seinen Aposteln. Denn es ist ja so, manche würden sagen, na ja, die da diese Wunder getan haben, diese Zeichen, das waren ja die Apostel. Aber wer sind denn die Apostel? Das sind wir. Petrus war ein Fischer. Ein kleingläubiger Fischer. Manches Mal sogar. Ein Großmaul, der sagt, ich werde zu dir stehen, Jesus, und am Ende kräht der Hahn dreimal. Der kräht der Hahn und er hat ihn dreimal verleugnet. War nicht anders als wir. Dann gibt es Leute, gut klassische Pfingstler, wie wir sie auch sind, die sagen, naja, sowas passiert ja nur Leuten wie Smith Wigglesworth. Gucken nach oben und denken, meine Güte, was für eine Koryphäe. Da komme ich nie ran. Wer war Smith Wigglesworth? Ein einfacher Junge, aus einer armen Familie, Klempner, konnte nicht lesen und schreiben am Anfang, hat es erst spät gelernt und hat mit Mühe seine Bibel lesen können. Aber das hat er getan. Er war nicht anders als wir. Von daher gibt es keinen Unterschied zwischen den Jüngern, denen Jesus den Auftrag gegeben hat, das Evangelium zu verkünden, und es sind Zeichen und Wunder geschehen, und uns. Es gibt Leute, die sagen, naja, aber die Geistesgaben haben aufgehört. Habt ihr das schon mal gehört? Die sagen, die Gaben haben aufgehört. Sie berufen sich auf 1. Korinther 13, Verse 8 bis 13. Da steht, die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und dann sagen sie, naja, ist doch ganz offensichtlich, das Vollkommene, das ist der Abschluss des Neuen Testaments, die Bibel, da steht alles drin, wir haben Gottes Wort vollständig, wir brauchen keine Offenbarung und Weissagung mehr, keine Zungenrede, nichts davon ist noch nötig, keine Wunder, weil all das hat aufgehört, weil wir die Bibel haben. Es lässt sich sehr leicht entkräften. Wisst ihr womit? A, es ist die einzige Stelle, die darauf hinweist, dass die Gaben irgendwann mal aufhören werden. Zweitens, ist es eine Deutung, die ich zu gut Deutsch Hanebüchen finde. Eine Deutung, dass das Vollkommene, die Bibel ist, das konnte Paulus ja damals noch gar nicht gewusst haben, weil zu dem Zeitpunkt das alles noch im Entstehen war. Und der Kontext spricht dagegen, denn all das ist erst dann, wenn wir nicht mehr stückweise erkennen, nicht mehr durch einen Spiegel, sondern von Angesicht zu Angesicht. Wer von euch erkennt Gott von Angesicht zu Angesicht? Ihr Lieben, keiner von uns. Die Gaben gibt es so lange, bis Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt. Und solange dürfen wir davon zu seiner Ehre Gebrauch machen, uns danach ausstrecken, dass das Reich Gottes unter uns wächst, damit Leute sehen, dieser Jesus ist lebendig, dass das Christentum keine unrelevante, langweilige Randerscheinung ist, sondern eine Religion oder ein Glaube vielmehr, der rettet und der wahr ist und der echt ist. Und wir dürfen uns danach ausstrecken. Und ich frage euch, wer von euch sehnt sich danach, dass sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen, bei ihm oder ihr im Leben real wird? Habt keine falsche Scheu. Meldet euch mal. Super. Super. Denn das ist ja das, was Gottes Wort sagt. Für alle, die sich gemeldet haben, aber auch die sich nicht gemeldet haben. Ich bete hinterher gerne nach dem Gottesdienst für euch, dass Gott diese Dinge in eurem Leben freisetzt. Ich kann das nicht machen. Ich kann euch auch nichts abgeben. Wie manche Leute sagen, ich gebe ab von dem, was ich habe, sondern Gott ist der Geber der guten Gaben. Aber ich bete und ich bin zuversichtlich, dass er das freisetzen will. Und ich hoffe, dass wir diese Dinge zunehmend erleben. Und ich finde diesen Text in seiner Selbstverständlichkeit einfach provokant. Diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Es geht hier nicht darum, dass wir eine besondere Leistung vollbringen. Es geht nicht darum, dass wir uns besonders anstrengen. Wir sind diejenigen, die glauben. Und ich möchte euch einladen, dass wir Jesus vertrauen, dass er gerne Zeichen und Wunder schenken will, wenn wir Menschen von ihm erzählen, damit unsere Worte unterstrichen werden mit einem doppelten roten Strich und der Unterschrift, das ist wahr, Jesus. Lasst uns danach ausstrecken, dass Gott durch unser Gebet Menschen heilt, die ihn nicht kennen, dass wir prophetische Eindrücke weitergeben, dass sie eine Botschaft von Gott bekommen. Es ist in dieser Welt, die das Kreuz so dringend braucht, absolut notwendig, dass wir auf die Knie gehen und sagen, Gott, wir kommen gegen dieses satanische, übernatürliche, sonst wie Zaubershow-Angebot nur gegen an, wenn du deine Botschaft als wahr herausstellst durch Zeichen und Wunder, wenn wir von dir reden, damit Leute in dieser Religionsvielfalt nämlich das Echte erkennen. Jesus Christus. Amen. Nochmal die bewusste Einladung nachher. Ich bin da und ich freue mich, wenn ich für euch beten darf.